Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute mit einer Solo-Folge von mir, in der ich euch einige Tipps mit an die Hand geben möchte, wie man heute eine Immobilie richtig verkauft. Aus der Brille des Verkäufers mal gesprochen. Das heißt, auch für die Leute, die dabei sind, eine Immobilie zu kaufen, kann dieser Podcast eine Menge Informationen bereithalten, um die Intention des Verkäufers richtig verstehen zu können. Und ich werde euch heute ein paar Tipps an die Hand geben, was man beim Verkauf der Immobilie alles beachten muss, wo man entscheidende Fehler machen kann, die einem vielleicht sogar steuerlich auf die Füße fallen können, und damit es da keine großen finanziellen Einbußen gibt, solltet ihr jetzt ganz gespannt dranbleiben und euch den Podcast unbedingt bis zum Ende anhören. Wenn der Verkauf einer Immobilie ansteht, dann ist das meistens ein hochemotionales Thema, weil es gibt mehr Leute, die Immobilien verkaufen, in denen sie selbst gewohnt haben, als es Leute gibt, die Immobilien als Investment verkaufen. Und man hat ja in der Regel unterschiedliche Ausgangssituationen. Also, stellt euch mal vor, es ist jetzt euer Einfamilienhaus gewesen, was ihr vielleicht mit eurem Partner selbst gebaut habt, eure Kinder dort großgezogen habt, und irgendwann kommt ihr an den Punkt, dass die Kinder alt genug sind, aus dem Haus sind und die Immobilie einfach schlichtweg zu groß wird, es Herausforderungen gibt mit der Instandhaltung der Immobilie und ihr eigentlich auch gar keine Lust mehr habt, den Garten zu pflegen. Dann könnte das ein Punkt sein, an dem man sich dazu entscheidet, eine Immobilie zu verkaufen. Aber es gibt natürlich auch andere Gründe, eine Immobilie verkaufen zu müssen. Beispielsweise bei einer Scheidung ist das auch oft ein Thema, dass man den gemeinsam angeschafften Vermögenswert, der in der Regel auch den größten Vermögensanteil ausmacht, dass man den dann gemeinsam veräußern muss. Und dann sind andere Herausforderungen vor der Brust, nämlich beispielsweise, wie finden wir jetzt einen gerechten Marktwert? Ist es nicht so, dass vielleicht eine der beiden Parteien in der Immobilie wohnen bleiben möchte? Wie wird dann der andere abgefunden? Also welchen Preis bewertet man denn dann, um auch fair hier auseinandergehen zu können? In der Scheidung ist das häufig leider etwas schwieriger, weil es ja meistens so ist, dass da nicht ja so ganz sachlich an so ein Thema herangegangen wird, sondern meistens Emotionen mitschwingen. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass man da im Vorfeld schon einen Plan hat, wie man in so einer Situation in einen Immobilienverkauf geht. Ein weiteres Thema könnte aber auch sein, dass es sich um eine Erbschaft handelt. Also das heißt, leider ist irgendein geliebter Mensch verstorben und ich habe eine Immobilie geerbt, mit der ich vielleicht selber gar nichts anfangen kann. Ich möchte gar nicht fremd vermieten oder ich weiß gar nicht, was ich mit der Immobilie soll, weil ich selber schon eine Immobilie habe und ich möchte dann in den Verkaufsprozess einsteigen. Und da gibt es natürlich auch entscheidende Unterschiede in der Ausgangssituation, ob es beispielsweise eine Erbengemeinschaft ist, die sich untereinander, genauso wie bei Ehepartnern, gibt es ja dann im Erbschaftsfall auch Erbengemeinschaften, die sich dann einig werden müssen, wie sie an so einen Verkauf der Immobilie drangehen. Das heißt, da haben wir wieder das Thema mit der Wertermittlung. Und im Erbfall kann es natürlich auch entstehen, dass man dort einen gewissen finanziellen Druck hat, weil wenn man größere Vermögenswerte erbt, dann gibt es auch das Thema der Erbschaftssteuer, die aber nicht in Sachwerten bezahlt werden kann, sondern in Geld, also in liquiden Mitteln bezahlt werden muss. Und dann kann es auch manchmal notwendig sein, dass man in diesem Fall eine Immobilie verkaufen muss. Und dann spielen auch solche Dinge wie die Zeit eine Rolle, weil man in der Regel ja auch eine gewisse Frist hat, bis wann man die Steuerschulden dann begleichen muss. Also ihr seht, an der Stelle ist es schon gar nicht so uninteressant zu wissen, in welcher Ausgangssituation man sich als Verkäufer befindet. Je nach Ausgangssituation gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen, und da möchte ich euch jetzt gerne ein bisschen mitnehmen. Ich erlaube mir an dieser Stelle jetzt schon einmal zu sagen, dass es natürlich sinnvoll ist, uns mit dem Verkauf eurer Immobilie zu beauftragen, weil diese ganzen Situationen, die ich gerade besprochen habe, das sind eigentlich alltägliche Dinge, mit denen wir hier täglich zu tun haben. Und wir wissen natürlich, wie man mit solchen Situationen umgeht. Aber in dieser Podcast-Folge soll es jetzt nicht darum gehen, uns als den perfekten Immobilienmakler zu präsentieren, sondern ich möchte euch schon einmal die einzelnen Schritte zeigen, wie man da vorgehen kann, dass ihr solche Probleme natürlich auch selbst lösen könnt. Grundsätzlich würde ich jetzt an der Stelle erstmal noch unterscheiden, ob man die Immobilie selbst bewohnt hat oder ob die Immobilie fremdvermietet war. Wenn man die Immobilie selbst bewohnt hat, dann ist es so, dass das Finanzamt erstmal grundsätzlich davon ausgeht, dass es sich dabei nicht um eine Situation des Verkaufs gehandelt hat, in der man eine Gewinnerzielungsabsicht hatte, sondern veränderte Lebensumstände einfach dazu führen, dass ihr eine Immobilie verkaufen müsst. Warum ist das wichtig? Wenn wir mit dem Verkauf der Immobilie einen Gewinn erzielen, dann ist das Finanzamt natürlich mit beiden Ohren und Augen offen und schaut ganz genau hin, ob man das Ganze, wie gesagt, mit einer Gewinnerzielungsabsicht gemacht hat oder ob das einfach aufgrund der veränderten Lebensumstände passiert ist. Man kann da grundsätzlich sagen, dass ein steuerfreier Verkauf einer eigengenutzten Immobilie auch vor dem Ablauf von 10 Jahren steuerfrei möglich ist. Da müssen gewisse Punkte allerdings für gegeben sein. Man darf also in der Zwischenzeit zum Beispiel nicht fremdvermietet haben oder es gibt da so eine Zwei-Silvester-Regel, dass man 2 Silvester in der Immobilie selbst verbracht haben muss und dann kann man die Immobilie steuerfrei verkaufen. Wenn ihr eine Immobilie fremdvermietet hattet in der Zwischenzeit, also zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus gekauft habt, das habt ihr dann ein paar Jahre im Bestand gehabt, habt eventuell die Mieten erhöht und wollt das Objekt jetzt nach 10 Jahren gewinnbringend verkaufen, dann ist dort der steuerfreie Verkauf auch möglich, wenn die 10-Jahresfrist abgelaufen ist. Und hier vielleicht schon mal der erste Hinweis, wann endet diese 10-Jahresfrist, also wann sind 10 Jahre rum? Ist das der Tag, an dem ich den Kaufpreis bezahlt habe plus 10 Jahre? Ist das der Tag, ab dem ich den Darlehensvertrag abgeschlossen habe? Oder ist das der Tag, an dem ich beim Notar den Kaufvertrag unterschrieben habe? Oder ist das vielleicht der Tag, an dem ich vom Amtsgericht als Eigentümer im Grundbuch eingetragen werde? Da seht ihr schon, da gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen, die aber extreme steuerliche Auswirkungen haben können. Stellt euch vor, ihr verkauft leider nach 9 Jahren und ich sag mal 9 Monaten die Immobilie, also kurz vor Ablauf der 10-Jahresfrist und erzielt hierbei einen steuerlichen Gewinn und ihr müsst dann auf diesen Gewinn Steuern zahlen, dann ist das eine besonders ärgerliche Situation. Deswegen diese Informationen jetzt hier besonders Obacht abspeichern. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem der Notarvertrag unterschrieben worden ist. Also, ich sitze heute beim Notar und beurkunde einen Kaufvertrag für ein Mehrfamilienhaus, dann beginnt ab heute die Frist von 10 Jahren. Ein Verkauf der Immobilie ohne die sogenannte Spekulationssteuer im Volksmund beginnt also 10 Jahre nach diesem Notartermin. Danach seid ihr in der Lage, die Immobilie steuerfrei verkaufen zu können. Wenn ich jetzt also mich mit dem Verkauf der Immobilie beschäftige, gucke ich als allererstes, welche Ausgangssituation habe ich und welche Kosten entstehen mir, wenn ich jetzt heute die Immobilie verkaufe. Wenn die Immobilie noch mit Darlehensbelastungen versehen ist, also es noch Grundschulden gibt, die im Grundbuch stehen und ich vielleicht noch einen laufenden Immobilienkredit habe, dann sollte man an erster Stelle auch einmal Kontakt zur Bank aufnehmen, weil wenn ich bei der Bank noch einen Darlehensvertrag habe mit einer laufenden Zinsbindung, dann ist die Bank berechtigt, mir eine Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung zu stellen. Und diese Vorfälligkeitsentschädigung hängt halt davon ab, wie viel Laufzeit ich noch in der Zinsbindung habe und wo der aktuelle Marktzins sich aktuell befindet. Also mehrere Faktoren, aber kurz gesagt, ruft bei eurer Hausbank an, bei der ihr das Objekt finanziert habt und fragt dort einmal nach, ich plane einen Verkauf zum 1.8. beispielsweise diesen Jahres, wie viel Vorfälligkeitsentschädigungen kommen auf mich zu und welche weiteren Kosten entstehen, zum Beispiel zur Grundschuldlöschung. Ein Objekt muss nämlich immer lastenfrei übergeben werden, das heißt auch das Grundbuch muss dann freigeräumt werden von bestehenden Grundschulden und auch hier an der Stelle kommen dann nochmal Kosten auf euch zu. Die Kosten für die Löschung einer Grundschuld sind aber nicht sehr hoch. Also da reden wir, ich sag mal, von ein paar 10 Euros oder 100 Euro. In dieser Größenordnung sind wir da unterwegs. Aber eine Vorfälligkeitsentschädigung, die kann natürlich schon ins Geld gehen und beeinflusst dann natürlich auch eure Preisfindung. Weitere Kosten können an der Stelle entstehen, wenn ihr zum Beispiel nicht alle Unterlagen habt, die bei dem Verkauf einer Immobilie notwendig sind. Und hier auch die klare Aussage, das ist eine Erfahrung, die wir täglich eigentlich hier sammeln, wenn wir Objekte für den Verkauf aufnehmen. Meistens ist es so, dass der Verkäufer und sagt, ja, ich habe da einen Ordner, da ist alles an Unterlagen drin. Und wenn man dann ins Detail reinschaut, dann ist es häufig so, dass die Grundrisse beispielsweise nicht bemaßt sind oder von der Wohnflächenberechnung nur die Seite 1 vorhanden ist, aber nicht die Seite 2, dann ist in der Zwischenzeit mal der Dachboden ausgebaut worden und da ist weitere Fläche entstanden. Das Ganze ist aber nicht zu Wohnzwecken genehmigt worden. Also Besonderheiten, die sich einfach im Laufe der Zeit ergeben haben, weil man in dieser Immobilie ja wirklich gelebt hat und eventuell auch Veränderungen vorgenommen hat. Ein Energieausweis muss erstellt werden. Der ist natürlich auch abhängig davon, wie ist der energetische Zustand des Objektes. Hat sich vielleicht, seitdem ich das Objekt gekauft habe, auch dort etwas verändert? Dann verändert sich natürlich auch der Energieausweis und noch viele Dinge mehr. Also, wie sollte man vorgehen an der Stelle? Ich würde euch empfehlen, als allererstes zum Bauamt eurer Gemeinde zu gehen und dort einmal eine Kopie der Bauakte anzufordern. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, um den nächsten Käufer eurer Immobilie möglichst alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die es zu eurer Immobilie gibt. Ganz, ganz häufig kommen uns da nämlich zum Beispiel solche Dinge über den Weg, dass man irgendwann mal das Dach neu gemacht hat und sich dann entschieden hat, eine Dachgaube zum Beispiel einzuziehen. Und da macht es schon einen Unterschied, ob diese Dachgaube auch wirklich beim Bauamt angefragt worden ist und diese bauliche Veränderung genehmigt wurde oder ob das sogenannte Schwarzbauten sind. Ne? Also man kennt das im Einfamilienhausbereich ganz häufig. Man selber denkt da gar nicht drüber nach. Ich baue einfach meinen vorhandenen Dachboden aus, weil ich da noch irgendwie Baumaterialien übrig habe und ich möchte da jetzt weitere Räume schaffen und baut diesen Dachboden einfach aus. Aber das sind Dinge, die genehmigungspflichtig sind und dann natürlich in der Preisfindung beim Verkauf Berücksichtigung finden müssen.
Investiere klug, finanziere smart. Unsere Experten von R&G stehen bereit, um dir den Weg zur maßgeschneiderten Baufinanzierung zu ebnen. Besuche uns jetzt für eine unverbindliche Beratung.
Wenn ihr alle Objektunterlagen zusammen habt, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, weil stellt euch folgende Situation vor, wenn ihr jetzt diese Immobilie verkaufen möchtet und der Käufer, den ihr findet, in der Regel eine Finanzierung für eure Immobilie benötigt, dann muss er diese Finanzierung ja bei einer Bank anfragen. Und ich kann euch aus eigener Baufinanzierungserfahrung sagen, es gibt kaum noch Banken, die mit nur einer Handvoll Unterlagen Baufinanzierung genehmigen. Da müssen schon ganz, ganz viele Dinge für gegeben sein, dass eine Bank eine Finanzierung einfach so durchwinkt. Grundsätzlich wollen die eigentlich immer alle Unterlagen vollständig haben. Und an der Stelle einfach das Beispiel. Stellt euch vor, ihr kauft ein Auto und dieses Auto wird euch vom Verkäufer mit 200 PS angepriesen und hinterher stellt ihr im Fahrzeugschein fest, im Fahrzeugschein stehen nur 100 PS drin. Dann macht das für euch in eurem Kaufpreis mit Sicherheit einen Unterschied und nichts anderes ist es auch bei Immobilien. Jeder Quadratmeter Wohnfläche mehr oder weniger entscheidet natürlich darüber, ob das Haus mehr wert oder weniger wert ist. Deswegen sind diese Objektunterlagen eine absolut notwendige Geschichte, die man im Verkaufsprozess nicht ignorieren sollte und auch nicht erst an den Markt gehen und schon mal gucken, ob ich irgendwie einen Käufer finde, weil wenn dieser Käufer eine Finanzierung benötigt und man dann 6 Monate braucht, um alle Unterlagen vollständig zu bekommen, dann ist das für beide Parteien ein sehr unzufriedenstellendes Ergebnis und eventuell vergrault man sich damit dann auch die Käufer, die sonst bereit gewesen wären, vielleicht auch etwas mehr Geld für die Immobilie zu bezahlen. Und an der Stelle ist es ja auch für euch als Verkäufer nicht unwichtig, weil wenn ihr jetzt feststellt, dass durch euren genehmigten Dachbodenausbau 40 Quadratmeter mehr Wohnfläche dazugekommen sind, dann sind ja auch 40 Quadratmeter mehr Wohnfläche werterhöhend für eure Immobilie. Und hier habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mehr Geld für eure Immobilie im Verkaufsfall zu verlangen. Deshalb sollte man diese Objektunterlagen definitiv analysieren und zusammenstellen, bevor man die Anzeige online stellt. Wenn wir jetzt die Objektunterlagen soweit vollständig haben, dann geht es daran, vernünftige Fotos anzufertigen. Und hier möchte ich euch auch gerne ein Beispiel machen. Stellt euch mal vor, ich verkaufe euch ein Auto und in dem Moment, wo ihr das Auto anschaut, ist das Auto nicht gewaschen. Das heißt also, es hängt noch irgendwie so ein bisschen Matsche an der Karosserie dran. Und wenn ihr ins Auto einsteigt, dann riecht es dort extrem nach Zigaretten. Der Aschenbecher ist noch voll. Die Fußmatten sind total dreckig. Ihr könnt euch selber vorstellen, dass das natürlich für einen Verkaufsprozess nicht ganz förderlich ist. Deswegen sollte man vernünftige Fotos erstellen, darauf achten, dass die Räume vernünftig belichtet sind, wenn man sie fotografiert. Es gibt ganz, ganz viele interessante Interessenten, die auch es schwer haben, sich eine Immobilie eingerichtet vorzustellen. Da gibt es halt Menschen, die haben dafür eine Gabe, die können sich sowas super vorstellen. Es gibt aber auch andere, die haben da überhaupt gar keine Vorstellungskraft und denken, dass ein Raum, wenn er klein ist, dass man dort keine Möbel reinstellen kann. Und an der Stelle empfiehlt es sich auch dort, wenn man die Möglichkeit hat, noch Fotos zu machen, solange Möbel in der Immobilie drinstehen, vernünftige, schöne, eingerichtete Fotos zu machen, auf denen man einen Wohlfühlfaktor erkennen kann. Und deswegen auch mein Tipp, hier sollte man nicht sparen, sondern vorher noch mal ein bisschen Zeit investieren, um die Immobilie vernünftig herzurichten, die Terrassenplatten vielleicht auch noch mal schön sauber zu machen, Grünspan, der an der Fassade ist, vielleicht auch noch mal abzuwaschen und dann erst die Fotos zu machen. Wenn wir jetzt die Immobilie soweit aufbereitet haben, dass wir rein theoretisch online gehen könnten, dann ist es noch wichtig herauszufinden, wer denn genau meine Zielgruppe ist. Also, wir haben ja am Eingang dieser Podcast-Folge davon gesprochen, dass es beispielsweise ein Einfamilienhaus gibt oder auch ein Mehrfamilienhaus. Je nach Objekttyp gibt es natürlich total unterschiedliche Zielgruppen. Stellt euch eine altersgerechte Immobilie vor mit erhöhten Toilettensitzen, einer barrierefreien Dusche und vielleicht einem Aufzug im Objekt, dann ist dort die Zielgruppe mit Sicherheit auch interessant, ältere Leute anzusprechen, die eventuell auch schon körperliche Einschränkungen haben. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, wo lesen denn diese Zielgruppen die Immobilienanzeigen? Sind das die Leute, die auf den Immobilienportalen unterwegs sind, oder sind das vielleicht Leute, die in der Tageszeitung blättern und dort eine Anzeige lesen? Oder wenn wir über Ferienimmobilien sprechen, sind das vielleicht Leute, die in hochwertigen Magazinen blättern und dort Hochglanzprospekte sehen wollen? Also ich glaube, diese kurze Ausführung zeigt euch schon, es macht einen Riesenunterschied, wer meine Zielgruppe ist, wie ich am Ende in die Vermarktung reingehe. Deswegen als allererstes, für wen könnte mein Objekt interessant sein und wie sollte ich an welcher Stelle das Objekt platzieren, damit ich genau meine Zielgruppe erreiche? Ich habe beispielsweise ein Haus, was ich in der Vermietung habe, wo besondere Wohnungen für alte oder behinderte Menschen drin sind. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich diese Wohnungen neu vermieten möchte und dort Anzeigen bei Immobilien-Scout schalte, dass ich kaum eine Resonanz dort habe. Also da ist wirklich sehr, sehr wenig Nachfrage. Wenn ich aber eine Zeitungsanzeige hier im lokalen Tagesblättchen mache, dann habe ich sehr, sehr viele Anzeigen von genau den richtigen Leuten, die ich für diese Immobilie benötige. Also das ist für mich definitiv eins der Beispiele, warum es da so wichtig ist, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, wer genau meine Zielgruppe ist. Wenn ich meine Immobilie als Investment verkaufen möchte, weil ich zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus habe, dann könnte es auch sein, dass es besonders sinnvoll ist, vor dem Verkauf der Immobilie sich nochmal die Mietverträge meiner Mieter anzuschauen, ob es eventuell noch Erhöhungspotenzial gibt, also ob ich als aktueller Eigentümer noch Mieterhöhungen vornehmen kann, weil bei Investmentimmobilien sich der Preis dieser Immobilie häufig nach dem Ertragswertverfahren berechnet, also wie viel Geld spült diese Immobilie in meine Kasse ein. Und je mehr Geld ich da natürlich als Mieteinnahmen generieren kann, umso höher ist dann mein Verkaufspreis, weil der neue Käufer dann natürlich direkt eine höhere Einnahme von Anfang an hat und nicht erst selbst in die Optimierung gehen muss und dort Arbeit investieren muss. Also werde ich da wahrscheinlich auch einen höheren Preis erzielen können, als wenn ich die Mietverträge noch so lasse, wie sie sind. Je nachdem, um welches Objekt es sich jetzt handelt, also gerade bei Investmentobjekten kann es natürlich auch sein, dass man sagt, ich suche mir bewusst einen Makler, der eine bestimmte Zielgruppe bedient, die zum Beispiel aus Investoren besteht, oder aber auch, ich weiß, dass wir einen regionalen Makler haben, der besonders gut bei den Eigentumswohnungen vernetzt ist und da mit Sicherheit einen großen Käuferpool an Leuten hat, die Eigentumswohnungen kaufen, dann kann es auch sinnvoll sein, sich, wenn ich nicht selber vermarkten möchte, sich auf einen Makler zu fokussieren, der genau meine Immobilien in seiner Strategie berücksichtigt und dort eventuell auch schon Leute hat, die das Ganze kaufen möchten. Denn der Kaufpreis wird niemals von einer Software nur bestimmt. Also selbst wenn wir euch ein Marktwertgutachten erstellen mit unserer Software, ist das niemals eine Garantie dafür, dass dieser Preis auch eins zu eins so erzielt werden kann. Wir haben es gerade in den letzten Monaten in den Verkaufsprozessen häufig gemerkt, dass der Markt über den Preis entscheidet und nicht das, was eine Software ausspuckt. Die Software kann an der Stelle nur aus der Historie heraus Werte ermitteln, das heißt historische Verkaufszahlen dafür nutzen, um einen Marktwert zu ermitteln, der eine ungefähre Größenordnung daraus gibt, ob die Immobilie nachgefragt wird oder nicht und zu welchem Preis sie nachgefragt wird. Aber am Ende des Tages entscheidet immer der freie Markt da draußen darüber, ob die Immobilie überhaupt verkauft werden kann. Denn selbst wenn ich eine super tolle Immobilie habe, mit Pool, mit allem Zip und Zap, ein schönes freistehendes Einfamilienhaus, top saniert. Das Objekt ist aber so teuer, dass es eine sehr, sehr kleine Zielgruppe nur gibt, die sich diese Immobilie leisten kann. Dann ist halt die Frage, ob diese Zielgruppe gerade jetzt auf der Suche nach einer Immobilie ist. Und wenn ich da niemanden vor der Brust habe, dann wird dieses Objekt nicht verkauft. Und es wird nur dann verkauft, wenn wir mit dem Preis so weit nach unten gehen, dass wir wieder eine breitere Zielgruppe haben, die sich das Ganze leisten kann. Und deswegen ist es entscheidend, sich da im Vorfeld eine ganze Menge Gedanken mal zuzumachen, damit man so eine Immobilie am Markt auch nicht verbrennt. Was steckt hinter diesem Wort, eine Immobilie verbrennen? Stellt euch mal vor, wir stellen euer Objekt für 6 Monate online und erzielen kaum eine Resonanz und keiner schaut sich eure Immobilie an. Dann wird bei den Leuten, die regelmäßig nach Immobilien schauen, immer wieder euer Objekt in der Suche auftauchen. Und dann entsteht ein Punkt, den wir verbrennen nennen, nämlich die Kaufinteressenten denken dann, ach, das Objekt ist ja immer noch online, da muss ja irgendwas mit sein. Da ist irgendwo bestimmt ein Wasserschaden oder irgendwas Teures, weil wenn das so ein tolles Objekt wäre, dann müsste das ja schon längst verkauft sein. Und gerade deshalb ist es wichtig, die Verkaufsstrategie so aufzubauen, dass man die Immobilien nicht zu lange am Markt platziert, sondern auch sehr schnell in den Verkaufsprozess einsteigen kann, damit eben nicht dieser Faktor greift. Ja, häufig kommt es dann auch vor, dass wenn man in so einem Verkaufsprozess ist, das haben wir auch recht häufig bei uns, dass Leute zum Beispiel eine Bestandsimmobilie verkaufen wollen, weil sie mit dem Geld, was sie durch den Verkauf der Immobilie erwirtschaften, ein neues Objekt kaufen wollen. Und ich sag mal, alleine in dieser Aussage, da könnt ihr euch vorstellen, da steckt im Prinzip schon ein Problem drin, weil ich muss ja erst einen neuen Käufer finden, bevor ich genau weiß, wie viel Eigenkapital ich jetzt zur Verfügung habe, um meine neue Immobilie zu kaufen. Und im schlimmsten Fall möchte ich sogar noch einen Neubau realisieren, dann habe ich ja auch noch die Bauphase vor meiner Brust. Also das heißt, ich müsste ja heute mein Objekt verkaufen, eigentlich dann in eine Wohnung zur Miete erstmal zwischenziehen, um dort den Bauprozess des Neubaus zu überbrücken und könnte dann erst in den Neubau einziehen. Das ist so die Vorstellung, die ganz, ganz viele Leute im Kopf haben. Aber auch da kann ich euch direkt schon den Wind aus den Segeln nehmen. Dafür gibt es auch Lösungen, aber die muss man im Akquiseprozess und in der Angebotspräsentation schon berücksichtigen. Man muss also im Vorfeld dem Käufer direkt mitteilen, hey, lieber Käufer, du kannst diese Immobilie kaufen, aber der Verkäufer der Immobilie möchte gerne mit diesem Verkaufserlös einen Neubau umsetzen und dafür braucht er noch zum Beispiel 18 Monate und in dieser Zeit möchte er in der Immobilie wohnen bleiben. Also man muss nicht nur den Preis festlegen, sondern auch die Rahmenbedingungen, zu wann ist ein Auszug möglich, zu wann kann der neue Käufer in die Immobilie einziehen. Und da ist es dann im Verkaufsgeschick wichtig, den neuen Interessenten, den Käufer der Immobilie dort direkt mit ins Boot zu holen, damit dann der Deal am Ende auch so abläuft, dass der Verkäufer der Immobilie vom ersten bis zum letzten Tag in seiner Immobilie wohnen bleiben kann. Wenn wir jetzt in die Vermarktung der Immobilie gehen und dann die perfekte Strategie ausgearbeitet haben und die ersten Interessenten sich melden, dann ist auch ein Punkt, den wir sehr, sehr häufig bei uns feststellen, dass wir ganz, ganz viele Immobilientouristen haben. Der Immobilientourist ist einer der Nachbarn vielleicht, der einfach mal gucken will, wie es im Objekt aussieht oder einfach interessehalber mal vorbeikommen möchte und dem Verkäufer wertvolle Zeit stiehlt und eigentlich ja gar kein echtes Kaufinteresse hat. Deshalb empfiehlt es sich, wenn man einen Verkaufsprozess gestaltet, dort mit dem Käufer im Vorfeld auch klare Regeln zu kommunizieren. Wir machen das zum Beispiel darüber, dass wir den Käufer ein Finanzierungszertifikat nachweisen lassen. Also das kann entweder in Form einer Bankbestätigung passieren oder er schickt uns einen Kontoauszug, der zumindest die Summe beinhaltet, die das Objekt kostet, damit wir wissen, dass es sich an dieser Stelle um einen Interessenten handelt, der auch eine echte Kaufabsicht hat und nicht einfach nur die Zeit des Verkäufers verschwenden möchte. Bei einem professionellen Makler ist es in der Regel so, und ich sag mal, da zähle ich uns jetzt auch einmal mit zu, weil wir haben eine eigene Baufinanzierungsabteilung. Das heißt, wir können recht gut beurteilen, ob die Leute, die da in so eine Immobilie reingehen, sich die Finanzierung auch wirklich leisten können, weil wir entweder die Kunden im Vorfeld schon selbst geprüft haben und bei uns im Suchauftrag hinterlegt haben, oder aber wir die richtigen Fragen stellen können, damit wir im Vorfeld wissen, ob der Interessent auch wirklich kaufkräftig ist. Und das ist definitiv einer der Punkte, der sehr, sehr viel Stress vermeidet, weil stellt euch Folgendes vor, solche Situationen haben wir auch schon öfter erlebt, dass dann ein Kaufinteressent, ich sag mal, sehr großtönig betont, dass die Bonität überhaupt kein Problem ist und er die Immobilie sofort kaufen kann. Und dann haben wir bei den Verkäufern oft schon festgestellt, dass dann eine große Unzufriedenheit entstanden ist, wenn sie selber versucht haben, die Immobilie zu verkaufen, weil der Käufer immer wieder eine neue Geschichte parat hatte, warum er nächste Woche noch nicht zum Notar gehen kann, sondern er jetzt erst noch auf Geschäftsreise ist oder jetzt noch Geld von der Oma bekommt oder irgendwelche anderen Stories dazu führen, dass er halt den Termin nochmal verschieben muss. Und dann entsteht auch wieder sehr viel Unzufriedenheit, weil man sich ja auch andere Kaufinteressenten an dieser Stelle vergrault und dann halt einfach zu viel Zeit mit Leuten verschwendet, die am Ende des Tages nicht kauffähig sind. Wenn jetzt der Besichtigungstermin stattfindet und ihr mit einem kaufkräftigen Interessenten in der Immobilie seid, ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Also man braucht die richtigen Unterlagen, meiner Meinung nach auch die richtigen Utensilien, wie zum Beispiel ein Lasermessgerät oder auch ein Feuchtigkeitsmesser, um direkt Einwände der Interessenten, die vorwegnehmen zu können. Unser Schrank, der passt doch hier gar nicht hin, das ist doch viel zu klein, oder was ist denn das da für ein Fleck, da ist doch bestimmt Feuchtigkeit oder Schimmel. Jemand, der sich nicht so wirklich gut mit Bausubstanz oder ja mit einer Immobilie auskennt, für den ist ein kleiner schwarzer Fleck ganz oft direkt Schimmel und kann dazu führen, dass derjenige Abstand nimmt von der Immobilie, weil er einfach Angst hat, weil er nicht das Verständnis für die Bausubstanz hat. Und an der Stelle kann man schon mit den richtigen Tipps und Kniffen solche Einwände direkt aushebeln, indem man demjenigen zeigt, guck mal hier, dein Schrank, der hat 2 Meter Breite, die Wand hier, die hat 2,50 Meter, das heißt, wir können auf jeden Fall den Schrank hier hinstellen, oder dieser Fleck, der hier unten ist, ja, da ist mal Feuchtigkeit gewesen, aber schau mal hier, der Feuchtigkeitsmesser zeigt an, da sind gar keine nassen Flecken mehr an der Wand, sondern die Wand ist mittlerweile durchgetrocknet, da muss nur neue Farbe drüber. Also damit kann man schon eine ganze Menge Dinge aushebeln, und die sorgen natürlich am Ende dafür, dass ihr einen höheren Verkaufspreis erzielen könnt. Wichtig ist in der Kommunikation mit dem Interessenten dann auch immer, alle Punkte anzusprechen. Also hier sollte nichts verheimlicht werden, auf gar keinen Fall. Also wenn ihr irgendwelche Kenntnisse darüber habt, dass in dieser Immobilie irgendetwas zu tun ist, dann solltet ihr unbedingt offen darüber sprechen. Und das sage ich jetzt hier nicht irgendwie nur so, weil ich das Ganze als Podcast aufnehme, sondern das ist auch meine Empfehlung im persönlichen Gespräch, weil solche Dinge können dem Verkäufer ansonsten hinterher auf die Füße fallen. Es gibt am Ende einen Kaufvertrag, der beim Notar beurkundet wird, und wenn wir dort Dinge verschweigen, die man selber gerne gewusst hätte, wenn man die Immobilie kaufen würde, dann spricht man hier von einer arglistigen Täuschung. Und an dieser Täuschung kann man festgenagelt werden. Das heißt, man ist auch nach dem Verkauf der Immobilie immer noch dafür haftbar zu machen. Und deshalb ist es besonders wichtig, hier alle Dinge ganz offen zu kommunizieren und dem Interessenten alles haarklein zu erzählen. Wenn es für einen Dachgeschossausbau keine Baugenehmigung gibt, der Dachgeschossausbau aber de facto durchgeführt worden ist und vollständig da ist, dann darf man das nicht als Wohnfläche vermieten. Dann darf man das nicht als Wohnfläche verkaufen, sondern man muss dem Interessenten darüber in Kenntnis setzen, dass dafür einfach keine Baugenehmigung vorliegt. Also ihr seht, da sind ganz, ganz viele Feinheiten, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Und meine klare Aussage ist, wer ehrlich ist, der fährt definitiv immer am besten, und das schafft natürlich auch beim Käufer großes Vertrauen. Und ganz ehrlich, wir reden hier über Vermögenswerte, die in der Regel mehr als 100.000 Euro kosten. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass man auf beiden Seiten ein gutes Bauchgefühl hat, dass hier Vertrauen herrscht und man nicht den Eindruck erweckt, dass man hier über den Tisch gezogen wird. Wenn man alle diese Punkte einhält, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass beide Parteien ein gutes Geschäft machen können, dass der Verkäufer einen guten Preis erzielt und der Käufer eine tolle Immobilie zu einem tollen Preis kaufen kann, mit der er sich wohlfühlt und wo er genau weiß, was er kauft. Ich denke, ihr habt jetzt festgestellt in dieser kurzen Folge, dass hier ganz, ganz viele Themen mit einhergehen, ob eine Immobilie gut oder schlecht verkauft werden kann und zu einem guten oder einem schlechten Preis verkauft werden kann und welche Punkte da alle eine Rolle spielen. Ich kann euch an der Stelle natürlich anbieten, wenn ihr Unterstützung benötigt beim Verkauf eurer Immobilie oder aber ihr gerade dabei seid, eine Immobilie zu kaufen, kommt gerne auf uns zu. Wir haben Erfahrungen in diesem Bereich und können euch mit diesen Erfahrungen definitiv unter die Arme greifen, damit ihr keine teuren Fehler macht und es am Ende so ist, dass ihr ein gutes Geschäft dabei macht. Wenn ihr weitere Tipps zum Thema Immobilien und Investment nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast auf jeden Fall, bewertet uns mit mindestens 5 Sternen und erzählt all euren Freunden, dass die unbedingt mal diesen Podcast hören müssen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Nächste Woche Donnerstag ab 5.30 Uhr gibt es die neueste Folge von R&G, Zeit für Neues, Immobilien und Investment Podcast.
Das war's für heute mit R&G, Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.